Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Der Berliner Senat hat gleich eine ganze Reihe von Änderungen der Bestimmungen beschlossen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Zum einen geht es um Clubs und Discos und wer dort tanzen darf oder auch nicht, um die Quarantäneregeln in Schulen und Kitas und schließlich um die Berliner Corona-Ampel. Der Bericht zu alledem kommt von RBB-Landespolitik-Korrespondent Jan Menzel.
Reichlich Verwirrung mussten seit vergangener Woche Schüler, Eltern und Lehrer ertragen. Berliner Amtsärzte hatten vorgeschlagen, auf die Quarantäne für Kontaktpersonen an Schulen zu verzichten und stattdessen Klassen mit Corona-Fällen 5 Tage lang täglich zu testen. Der Senat sieht das nun anders. Wenn in einer Klasse- oder Kita-Gruppe ein bestätigter Fall auftritt, müssen nahe Kontaktpersonen künftig für 5 Tage in Quarantäne. Bisher waren es 2 Wochen, erläutert Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi, SPD.
Das Prinzip ist eigentlich ganz leicht, so wie im Flugzeug auch damals immer so Thema war. Man guckt, wer saß rechts und links von Schüler oder Schülerinnen und vielleicht nimmt man auch vorne und die Reihen vorne und hinten noch mit dazu. Das war es dann aber auch schon.
Ganze Klassen in Quarantäne zu schicken sei nicht mehr zeitgemäß, so die Gesundheitssenatorin, die gleichzeitig klarstellt, die Corona-Strategie ist und bleibt Senatssache. Die Amtsärzte hätten sich da etwas verhoben. Angesichts der laufenden 4. Welle und der noch unsicheren Forschungslage zu Long-Covid bei Kindern sei Vorsicht geboten, sagt Kaleitschi. Um weiter rechtzeitig reagieren zu können, hat der Senat die Berliner Corona-Ampel weiterentwickelt. Sie gibt künftig neben der 7-Tage-Inzidenz und der Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten auch an, wie viele Menschen insgesamt wegen schwerer Corona-Verläufe in eine Klinik müssen. Bei Grün sei alles unproblematisch, erklärt die Gesundheitssenatorin.
Im gelben Bereich sind wir natürlich aufmerksamer, schauen uns bestimmte Bereiche genauer an und intensiver. Und bei Rot natürlich ist schon ein Bereich erreicht, wo wir dann schauen, haben wir Handlungsbedarf, sollten wir vielleicht Lockerungen sein lassen oder doch Maßnahmen ergreifen. Das ist der eine Sinn und Zweck, diese Ampel-Warnstufen einzuführen. Es gibt aber keinen Automatismus.
Verschärfungen von Auflagen und Freiheitsbeschränkungen sollen also nicht unmittelbar folgen, wenn mehrere Ampeln auf Rot springen. Die Impfquote macht aktuell sogar wieder mehr möglich für Clubs und Discos. Weil ein Betreiber vor Gericht erfolgreich geklagt hatte, gilt dort künftig 2G, also Einlass für Geimpfte und Genesene. Ein negativer PCR-Test reicht dagegen nicht, um tanzen zu gehen. In der nächsten Woche will der Senat darüber beraten, ob und gegebenenfalls wie die 2G-Regel auf andere Bereiche wie Konzerte und Veranstaltungen ausgeweitet wird.
Strategie für regionale Entwicklung. Für Brandenburg heißt das, wenn es um neue Ansiedlungen und Arbeitsplätze geht, sollte man über die eigenen Stadt- und Gemeindegrenzen hinausdenken. Genau das sei der Kern dieser Entwicklungsstrategie. Gesagt hat es die Chefin der Staatskanzlei in Potsdam, Katrin Schneider, und sie hat einige Eckpunkte vorgestellt. Unser landespolitischer Beobachter Thorsten Südow war dabei.
Mehr Orte und mehr Menschen in Brandenburg sollen Nutzen ziehen aus einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, sagt die rot-schwarz-grüne Landesregierung. Darum hat sie jetzt Eckpunkte für eine neue Regionalentwicklungsstrategie vorgelegt. Ein Eckpunkt sieht vor, die seit gut 1,5 Jahrzehnten existierenden regionalen Wachstumskerne wie Eberswalde, Cottbus, Luckenwalde oder Frankfurt-Oder als Nüttenstadt stärker miteinander zu verbinden. Oder wenn der Berliner Wissenschaftsstandort Adlershof Platz für Forschung und Arbeit braucht, kann aufgrund der guten Bahntrassenverbindung Lübben im Spreewald einspringen, umreißt Staatskanzleichefin Katrin Schneider.
Da haben wir als regionalen Wachstumskern oben Königs-Wusterhausen direkt im Berliner Umland. Und das nächste ist dann Cottbus, ne, der jetzt auch von dem Lausitzprozess profitiert. Und die Orte dazwischen, zum Beispiel Lübben, die können natürlich von dieser Achse profitieren. Mit Standorten, wo zum Beispiel Bürogebäude, Laborgebäude sind, Coworking Spaces eingerichtet werden können, wo die Leute, die jetzt in Adlershof arbeiten, dann in Lübben arbeiten, vielleicht 3 Tage die Woche.
Insgesamt 11 Entwicklungsachsen entlang wichtiger Bahnstrecken wie der Ostbahn, der Strecke nach Wittenberge, den Gleisen Richtung Elsterwerda oder Richtung Prenzlau beschreibt die Regionalentwicklungsstrategie. Und entlang dieser Achsen sollen mit den 5 regionalen Planungsgemeinschaften Schlüsselvorhaben entwickelt werden. Grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse in der Uckermark aus Windstrom gewonnen wird und zur Stahlerzeugung in Eisenhüttenstadt genutzt werden könnte, wäre ein mögliches Schlüsselvorhaben. Ebenso wie die Produktion und Verarbeitung regionaler Lebensmittel, der Tourismus und die Holzverarbeitung, denkbar im Norden Brandenburgs. Der Landtagsfraktionsvorsitzende der oppositionellen Linken im Landtag, Sebastian Weidmann, Walter sagt in einer ersten Reaktion, vernünftige Lebensverhältnisse auf dem Land erfordern zuallererst die Entschuldung der Städte und Gemeinden.
Du bekommst keine gleichwertigen Lebensbedingungen allein mit Tesla hin. Du bekommst sie aber auch nicht allein nur mit dem Strukturwandel hin, sondern musst das gesamte Land betrachten mit allen unterschiedlichen Herausforderungen.
Anfang Oktober ist ein erstes Treffen unter anderem mit Landräten und den regionalen Planungsgemeinschaften vorgesehen. Im Sommer nächsten Jahres könnten die regionalen Schlüsselprojekte, die Jobs und Wachstum in Brandenburg bringen sollen, feststehen.
Wie viel Geld vom Land steht Privatschulen in Brandenburg zu? Mit eben dieser Frage hat sich das Verwaltungsgericht in Frankfurt-Oder beschäftigt. Anlass war eine Musterklage der Waldorfschule in Frankfurt. Wie viele andere private Schulen bemängelte auch die Waldorfschule, das Bildungsministerium berechne ihre Personalkosten falsch und überweise seit Jahren zu wenig Geld. Und das Gericht hat nun gesagt, das stimmt. RBB-Reporter Michael Nowak hat Reaktionen eingeholt.
Fast 4 Jahre hat das Verfahren gedauert, jetzt hat sie Recht bekommen. Bianca Stabenow, Geschäftsführerin der Waldorfschule Frankfurt-Oder, ist mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts zufrieden.
Das war erstmal so, boah, geschafft, so. Das ist so echt cool, nach dem Ganzen, was man schon mal abgeheftet hat. Auf einmal ging es ganz schnell. So gefühlt war diese Entscheidung sehr schnell da jetzt, nach dem langen Warten.
Im Verfahren hatte das Verwaltungsgericht eine sogenannte Musterklage der Frankfurter Waldorfschule verhandelt. Sie stand stellvertretend für mehr als 200 weitere Einzelklagen gegen das Bildungsministerium. Vor allem die Höhe der Zuschüsse für Personalkosten bemängelten die freien Schulen. Denn während an den staatlichen Schulen die Gehälter regelmäßig steigen, bewegte sich an den privaten in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren wenig, so Bianca Stabenow.
Das ist eine Benachteiligung gegenüber den staatlichen Schulen und auch eine Benachteiligung gegenüber unseren Lehrern, also an allen freien Schulen.
Das Gericht entschied nun, dass die Zuschüsse zu gering seien. Auch Lehrkräfte an freien Schulen hätten Anspruch auf eine faire Bezahlung, die sich am Lohn der Beschäftigten an staatlichen Schulen orientiere. Für die vergangenen Jahre müsste das Land nun jeweils 20 Millionen Euro nachzahlen. Die Gesamtsumme könnte sich auf insgesamt mehr als 80 Millionen Euro belaufen. Die Reaktion von Bildungsministerin Britta Ernst, SPD, heute äußerst zurückhaltend. Schriftlich lässt sie mitteilen,
das Bildungsministerium prüft derzeit das Urteil und eine etwaige Berufung.
Der grüne Koalitionspartner fordert jetzt, mit den freien Schulen ins Gespräch zu kommen, so die Fraktionsvorsitzende Petra Butke.
Wir hoffen, dass mit diesem Urteil nicht alle Türen zugeschlagen werden. Wir hoffen, dass es weiterhin möglich ist, sich an einen Tisch zu setzen und einen guten Kompromiss für alle Beteiligten auszuhandeln.
Geht es in die nächste Instanz vor das Oberverwaltungsgericht, könnte sich das Verfahren noch mindestens ein weiteres Jahr hinziehen. Und auch mit einem neuen Schulgesetz könnte die Landesregierung das Urteil zumindest für die Zukunft wohl aushebeln.
Das war der Bericht von Michael Nowak. Einmal immer Ende des Monats kommen sie, die aktuellen Arbeitsmarktdaten, und die können sich durchaus sehen lassen, auch für die Region. Denn entgegen dem üblichen Trend ist die Zahl der arbeitslos Gemeldeten wie auch im Juli weiter gesunken. Details hat RBB-Reporter Thomas Weber.
Dass die Arbeitslosigkeit im August bereits sinkt, wertet die Regionaldirektion als ein gutes Zeichen für die kommenden Monate. Üblicherweise hängt der Arbeitsmarkt zu dieser Zeit meist noch in seinem Sommerloch. Stattdessen sei besonders in Brandenburg ein Aufschwung spürbar, der durch alle Branchen gehe, sagt Christian Henkes, Sprecher der Regionaldirektion bei der Bundesagentur für Arbeit.
Nicht nur die bisher durch die Pandemie gebeutelten Hotellerie und Gastronomie, aber auch im Handel, im Handwerk, im verarbeitenden Gewerbe, der Industrie und bei freiberuflichen Dienstleistungen, also Architekten und Ingenieurbüros, auch die Steuerberater, Unternehmensberater, suchen Unterstützung.
Berlin hatte die Corona-Krise schwerer erwischt, weil hier Tourismus, Gastronomie und auch die gesamte Kulturbranche eine weitaus größere Bedeutung für die Wirtschaft der Stadt haben.
Alle großen Messen und Veranstaltungen sind ausgefallen, die vielen Konzerte. Und wenn Hotels eben nicht gebucht werden, dann müssen die auch nicht sauber gemacht werden und keine Wäsche gewaschen. Das heißt, das zieht einen ganzen Rattenschwanz an anderen Jobs, die dann eben nicht gebraucht wurden, nach sich. Und hier ist die Erholung eben noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau.
In Zahlen heißt das, Berlin ist wieder unter die Marke von 200.000 Arbeitslosen gekommen. Zum Monatsende meldeten sich 196.000 Menschen arbeitslos, 4.600 weniger als im Juli, bei einer Arbeitslosenquote von 9,7%. Im Land Brandenburg ist die Arbeitslosenquote mit 5,6% fast wieder so niedrig wie vor Corona. Auf dem Lehrstellenmarkt gibt es mit dem offiziellen Beginn des neuen Ausbildungsjahres in Berlin und Brandenburg rund 9.000 freie Ausbildungsplätze. Vor allem in Berlin dürfte aber die Zahl der Bewerber noch größer sein als die der offenen Stellen, der Sprecher der Regionaldirektion Henkes.
Ob es dann wirklich für alle reicht, Das können wir erst sagen, wenn das Ausbildungsjahr dann wirklich mit allen Verträgen auch angefangen hat.
Christian Henkes haben wir gehört von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Brandenburg. Der Bericht von Thomas Weber. Pitt und Paule werden 2 Jahre alt. Sie fragen sich, wer bitteschön sind Pitt und Paule? Nun, das sind die 2 Pandabären im Berliner Zoo. Das war schon eine Sensation damals, die erste Panda-Geburt in einem deutschen Zoo überhaupt. Die beiden werden denn auch gebührend gefeiert und haben eine große Torte bekommen. RBB-Reporterin Helena Dehler war zur Geburtstagsfeier der Panda-Zwillinge eingeladen.
Pauli, Pitti, komm, kommt mal. Hopp, hopp, hopp.
Eine Tierpflegerin lockt Pitt und Paule durch das nasse grüne Gehege bis hin zur Geburtstagstorte aus Bambus, Möhren, Äpfeln und ein bisschen Reis. Dann Blitzlichtgewitter der Kameras. Die gesamte Hauptstadtpresse ist versammelt vor dem Gehege und Pitt und Paula haben die Torte gefunden. Es ist deutlich zu spüren. Die Pflegerinnen und Pfleger und auch der Zoodirektor Andreas Knierim sind stolz darauf, wie sich die Tiere entwickelt haben. Da wird auch ganz schön viel Energie reingesteckt.
Ja, in der Tat ist das ein erheblicher Aufwand. Schon alleine, bis man die Tiere bekommt. Wenn man bedenkt, diese Rundumpflege, die wir hier haben, die Sicherheitsvorkehrung, die Klimatisierung im Gebäude, der Aufwand, den wir hier auch als Anlagen betrieben haben, damit sie auch wirklich ein schönes Zuhause haben, ein außerordentlich schönes Zuhause. Ob es Pitt und Paule würdigen, da fragen wir auch nicht nach, auch nicht bei diesem Geburtstag oder einem der späteren.
So viel Aufmerksamkeit für einen Geburtstag kriegen eigentlich nur die Pandabären im Berliner Zoo. Sie sind die absoluten Stars und ein Publikumsmagnet. Andreas Knierim gibt das gerne zu.
Wirklich, tatsächlich, wir haben alle unsere Tiere lieb, ob es Vögel sind, Fische sind natürlich oder unsere Elefanten, Gorillas und dann natürlich besonders schwarz-weiße Tiere, unsere Schätze, die beiden Panda-Jungtiere. Auch wenn bei uns auch das allgemeine Gleichstellungsgesetz gilt, alle Tiere haben fast die gleichen Rechte, vielleicht bei Quallen machen wir da ein paar Unterschiede.
Vor 2 Jahren, als die 2 Tiere auf die Welt gekommen sind, waren sie ungefähr so schwer wie eine Tafel Schokolade. Heute sind sie beide 65 Kilogramm schwer. Nach der Geburtstagstorte wohl sogar noch ein bisschen schwerer.
Panda-Geburtstag beobachtet von RBB-Reporterin Helena Dehler. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.